Da frage ich dich mal ganz kurz was. Wir waren letztes Jahr 4.500 Kilometer von Hongkong bis in die innere Mongolei. Was denkst du, wie viele Minuten Verspätung hatten wir?
Fragst du Minuten? 5?
Wir waren 3 Minuten zu früh. Reisepass ist sowieso in China das Wichtigste überhaupt. Und das Wort, was man kennen sollte, Huzhao. Huzhao ist der Reisepass und den braucht man wirklich überall. Dauernd. Es ist unheimlich voll. Es ist sehr laut. Also ich sage mal, wenn ich mal irgendwann ein Buch über China schreiben sollte, dann heißt das, es sind viele und sie sind laut. Eigentlich haben wir fast nur sehr gut gegessen. Von Streetfood bis Restaurant. Die Chinesen sind ja Foodies. Dieser Nationalpark Zhangjiajie, das war wirklich einer meiner persönlichen China-Highlights, weil das einfach eine super spektakuläre Berglandschaft ist. Shenzhen ist wirklich einfach der krasse Gegensatz. Das war ja vor 40 Jahren, war das ein Fischerdorf. Jetzt sind da 17 Millionen Menschen.
Wir sprechen über China und ich bin ganz aufgeregt, denn ich werde ganz viele Namen heute falsch aussprechen. Aber erzähl mal ein bisschen über deine Motivation. Wie bist du auf China gekommen? Du bist ja jetzt schon mehrmals dort gewesen. Es hat dich so ein bisschen in seinen Bann gezogen. Und ich kann mir Reisen in China irgendwie vorstellen, aber irgendwie auch nicht. Also es ist einfach so überdimensional und so weit weg. Und ich bin noch nie dort gewesen. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Aber erzähl mal, wo kommt diese Faszination her?
Ja, das fing eigentlich ganz kurios an, eigentlich mit einer Reise nach Hongkong und Taiwan, die so eigentlich nie geplant war, aber die Familie hat den Globus gedreht und dann landete sie auf Taiwan. Und da sind wir total unvorbereitet 2018 hingefahren, war auch relativ chaotisch, war aber auch sehr faszinierend und da ist eigentlich schon der Funke total übergesprungen. Dieses Ostasien, Südostasien ist total aufregend, aber wir waren natürlich ziemlich lost, ist auch viel schief gegangen, war aber trotzdem sehr beeindruckend. Wir sind danach noch nach Japan gefahren, ein halbes Jahr später, fanden auch das ganz toll. Und wenn man dann einmal so ein Gefühl hat, oh, das interessiert mich, ja, ich will dann auch immer viel mehr sehen. Und dann war eben diese Idee, ich würde gerne nach China. Und mein Mann sagte, ja, er eigentlich auch. Aber dann müsste man eigentlich auch anfangen, Chinesisch zu lernen. Das macht's ja noch spannender. Und dann war das der Deal. Wir fangen an, Chinesisch zu lernen und dafür fahren wir nach China. Und das haben wir dann 2017 das erste Mal gemacht. Und ab da gab's dann eigentlich bis auf Corona zwischendurch auch gar kein Halten mehr.
Ach krass, also seitdem ist China so euer Reiseland. Also ich habe Hongkong habe ich auch schon gemacht, Japan habe ich auch schon gemacht und fliege dieses Jahr auch nochmal hin und alles zwei faszinierende Länder. Aber China ist nochmal anders, oder?
Ja, komplett anders. Mit ganz vielen tollen Dingen, diversen Dingen, an die man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss, wenn man da so das erste Mal ankommt. Wir waren beim allerersten Mal sind wir nach Shanghai geflogen zunächst. Das ist ja noch ein bisschen westlicher damals gewesen. Ist jetzt ja nur auch schon 8 Jahre her. Peking kam uns dann viel grauer, viel strenger vor. Aber nichtsdestotrotz, das war für so einen kleinen ersten Einstieg, war das damals ganz gut. Aber wenn man so richtig nach China will, und ich glaube, hier eure Zuschauer sind ja auch ein bisschen abenteuerlustig, dann kann man auch sagen, komm, Shanghai, Peking ist Mainstream, wir gehen richtig rein.
Und darüber sprechen wir heute, über diese verschiedenen Orten. Das ist ja auch eure letzte Reise, die ist dieses Jahr, glaube ich, gewesen, ne?
Genau.
Und ich hätte ja diese Folge hätte ich ja mit Ni Hao anfangen können. Zwei, drei Worte kann ich auch noch, andere, aber die entfallen mir jetzt gerade in der Sekunde. Wie läuft's denn dann mit dem Chinesisch? Also ihr habt es euch ja vorgenommen. Habt ihr es auch einigermaßen gelernt? Habt ihr ein paar Floskeln drauf oder könnt ihr euch richtig unterhalten?
Wir können uns richtig unterhalten. Also,
echt?
Mein Mann und ich sind immer ein bisschen besessen mit solchen Sachen. Es ist auch nicht die erste Fremdsprache. Und nee, wir haben es tatsächlich dann richtig ernst genommen. Wir haben Privatunterricht genommen. Wir waren oder sind auch immer noch am Konfuzius-Institut und wir haben uns über die ganzen Jahre das richtig drauf geschafft, so B2, C1 oder wenn man unter Fachleuten sagt, HSK 5. Also wir können.
Cool.
Also Hut nicht super, ab. Super duper. Also im Fernsehen reden sie zu schnell. Aber wenn der Chinese sich Mühe gibt, sich mit uns unterhalten zu wollen, dann klappt das schon sehr gut.
Das ist ja cool. Also, und das ist aber auch aus einer Faszination fürs Reisen und für ein Reiseland entstanden und so richtig rein vertieft. Hammer. Erzähl uns mal, worüber wir heute genau sprechen. Also ich weiß es natürlich, aber nimm uns schon mal mit, so einen kleinen Überblick.
Ja, über Interrail in China. Interrail kennt ja nun jeder, der gerne reist. Gibt es ja auch schon lange. Es gibt in dem Sinne kein Interrail in China. Aber was wir im Prinzip von Anfang an gemacht haben, weil das Land einfach so groß ist und so spannend und so gut zu bereisen, wir sind in der Regel sehr viel mit dem Zug gereist. Und die letzten 3 Male wirklich über viele tausend Kilometer. Über 2-3 Wochen haben wir uns eine Route vorher überlegt. Eine schöne Route, sehr abwechslungsreich mit Städten, mit Natur, mit Berg, mit Altstadt. Gibt's ja in China überall viel zu sehen. Und haben dann eigentlich zu Hause uns eine Route überlegt, die wir dann mit dem Zug abgereist sind. Also dann mit 7, 8, 9 Stationen. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Man kommt überall hin. Und zwar sehr, sehr komfortabel. Da frage ich dich mal ganz kurz was. Wir waren letztes Jahr, 4.500 Kilometer von Hongkong bis in die innere Mongolei. Also von Süd nach Nord. 9 Stationen. Was denkst du, wie viele Minuten Verspätung hatten wir nachher?
Du fragst in Minuten.
Ich war schon in Minuten, ja.
5?
Wir waren 3 Minuten zu früh.
Wow!
Ja, und wenn
diese Folge ist sponsored by Deutsche Bahn.
Genau, es ist krass. Also es ist wirklich, aus Deutschland kommend ist in China Zugfahren wirklich ein Traum. Es ist total toll. Und zum Thema Kosten für die 4.500 Kilometer pro Person, grobe Schätzung.
Jetzt hat China, so stelle ich es mir zumindest vor, ein anderes Preisgefüge als wir. Ja. Und auch wenn es Schnellzüge und so weiter sind, 4.500 Kilometer, 9 Züge hast du gesagt, 150 Euro?
Nee, dann doch ein bisschen mehr. Okay. 250 waren es dann doch pro Person. Das ist dann aber noch ein bisschen.
Das ist super günstig. Ich glaube, ich habe letztens spontan von Hamburg nach Berlin 200 gezahlt. Hin und zurück.
Genau. Also das lohnt sich wirklich. Man kann große Strecken sehr, sehr komfortabel und auch sehr zuverlässig erreichen. Man kann das Ganze super planen mit dem Zug, weil man das im Internet vorher auch schon alles angucken kann. Also ich habe auch so einen Tipp für, es gibt mehrere Websites, aber es gibt so einen Anbieter, der heißt China Highlights. Und da sind die ganzen Zugverbindungen hinterlegt. Das ist total selbsterklärend, ist auch auf Englisch. Und da kann man schon im Vorfeld, wenn man also eine Reise plant, ich gucke dann immer, okay, mal angenommen, wir wollen jetzt von, in dem Fall jetzt dieses Jahr, Chongqing, in diesen Nationalpark Zhangjiajie, dann gebe ich das vorher ein und gucke, okay, da fährt was, okay, da fahren in dem Fall jetzt vielleicht nur 3 Züge am Tag, aber auf anderen Strecken fahren auch 30 Züge am Tag. Das sehe ich und ich sehe auch, wie lange das dauert. Und dann kann man natürlich sehr komfortabel im Vorfeld wissen, wie lange brauche ich, wo muss ich hin und so weiter. Also es ist super gut zu planen.
Ja, ich habe in der Recherche beziehungsweise in den Dokumenten, die du zur Verfügung gestellt hast, vor dem Gespräch gesehen, dass die Züge immer nur 14 Tage vor Abfahrt gebucht werden können. Und das ist jetzt der Tipp, den du jetzt gerade genannt hast, dass diese Seite oder diese Plattform oder diese Agentur, du kannst jetzt sagen, okay, ich will in 7 Monaten den Zug nehmen, lädst da deinen Pass hoch. Oder erzählst du es mir, wie funktioniert das dann? Die machen das dann aber alles für dich, sodass du dich zurücklehnen kannst und mehr oder weniger Planungssicherheit hast.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Also man sucht diese Seite, man sucht sich, überlegt sich vielleicht vorher schon eben die Strecke, die man will. Und dann kann man die Züge auswählen und direkt buchen. Da gibt man dann, wenn man das smart macht, wir haben es am Anfang diesen Button nicht gesehen, also es reicht, wenn man einmal seine ganzen Passdaten eingibt. Man kann dann diese ganzen Züge auswählen, die man buchen möchte, nacheinander. Da steht dann auch der Preis. Da ist dann immer pro Ticket eine kleine Broking-Gebühr mit dabei. Ich glaube von $6.
Für den Service.
Für den Service, ganz genau. So, dann gibt man seine ganzen Reisepassdaten ein. Da muss natürlich dann auch der Reisepass sein, mit dem man dann auch verreisen wird. Das ist wichtig. Reisepass ist sowieso in China das Wichtigste überhaupt. Und das Wort, was man kennen sollte, Hu Zhao. Hu Zhao ist der Reisepass und den braucht man wirklich überall, dauernd. Und das gibt man da ein, dann bezahlt man das und dann hat man eigentlich erstmal seine Ruhe und dann kriegt man 14 Tage vor Abfahrt immer nacheinander die Nachrichten, der Zug ist gebucht, der Zug ist gebucht, der Zug ist gebucht. Also immer an dem Tag davor, die machen das dann. Wenn da mal was schief geht, also wenn mal zum Beispiel ein Zug überbucht ist, kriegt man auch eine Mail mit einem Alternativvorschlag. Also dann eine Stunde später oder, also wir haben das zweimal gehabt, das war auch gar kein Problem. Wenn es jetzt alles gar nicht geht, würde man auch für den Zug sein Geld zurückkriegen. Aber also an sich, es fahren ja überall so unglaublich viele Züge, dass das kein Problem ist.
Ja, okay, krass. Und wenn wir schon von Hujiao sprechen, also vom Reisepass, dann sprechen wir ja automatisch auch über Visum oder Visa für Einreise in das Land. Wie sieht das da aus? Ich habe nämlich, ich habe mich mit China jetzt noch nie so wirklich richtig beschäftigt, aber ich habe das immer als relativ kompliziert und schwer und ich muss in der Botschaft und so weiter abgespeichert im Kopf. Ist aber gar nicht mehr so schlimm.
Nein, es ist super. Also es war noch bis vor, die letzten zwei haben wir ohne gemacht. Also bis vor 2-3 Jahren brauchte man tatsächlich noch ein Visum. Das konnte man, wir haben jetzt Glück, wir wohnen in Düsseldorf, da war eine Visumstelle aus China, deswegen war das jetzt nicht kompliziert. Aber man brauchte, dann gab es die Möglichkeit, vor einem Jahr konnte man 2 Wochen visumsfrei einreisen. Wenn man noch Hongkong davor oder dahinter gehängt hat, kam man ja zumindest auf ein paar Tage mehr. Mittlerweile, seit diesem Jahr, sind es 4 Wochen. 4 Wochen visumsfrei, das bedeutet tatsächlich, nur bei der Einreise wird der Pass kontrolliert und Fingerabdrücke genommen und so weiter. Also man kann einfach nach China fahren.
Krass. Man muss also nichts mehr online ausfüllen, kein Esta, kein Schieß mich tot.
Nee, du musst nur so ein Einreiseformular am Flughafen ausfüllen mit Flugnummer und das ist in vielen Ländern. Das geht schnell und man muss seine Fingerabdrücke hinterlegen. Aber auch das, ganz ehrlich, ist nicht komplizierter
als... Musst du in anderen Ländern auch machen. Also es ist jetzt kein Grund gegen China. Also das ist jetzt... Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass es jetzt mittlerweile so einfach ist. Weil es ist ja mittlerweile so, dass ja auch andere Länder Bürokratien abbauen oder aber halt eben auch Bürokratie aufbauen. Ich glaube, die USA, die haben jetzt gerade wieder ihre Esta super erhöht. Es gibt andere Länder wie Namibia, die ein Visum eingeführt haben, das irgendwie $80 kostet und so weiter und halt eben auch Zeit kostet. Ich habe das halt eben in China auch so im Hinterkopf abgespeichert.
Also das gilt nicht für alle Nationalitäten. Das muss man
Das ist klar.
Das soll man vorher mal gegenchecken. Aber mit einem deutschen Pass ist es zumindest überhaupt gar kein Problem, nach China einzureisen. Und wie gesagt, 4 Wochen bei so einem großen Land sind natürlich auch schick, dass man ein bisschen länger bleiben kann. Wer noch länger bleiben möchte, kann aber auch sich den Spaß machen, zwischendurch nach Hongkong auszureisen und dann am nächsten Tag wieder einzureisen.
Kann man also quasi so Multiple Entry dann einfach machen? Also das ist
Nee, aber du musst, wenn du einmal wieder ausreist, kannst du wieder einreisen.
Ja, okay.
Also so, das ist der Trick, wenn man denn noch länger bleiben möchte. Ja. Aber 4 Wochen sind auch schon cool oder 3 Wochen, da kann man auch schon eine Menge sehen. Und bei uns ist es auch so, nach 3 Wochen, dann ist man auch so angefüllt. Also weil wir immer so krass reisen mit so vielen Zielen und so vielen Eindrücken, dass man dann hinterher auch erstmal denkt, das muss man jetzt mal wieder verarbeiten.
Das glaube ich. Deswegen die nächste Frage, was empfiehlst du denn? Also weil das ja auch ein so wahnsinnig großes Land ist. Und ihr habt ja auch, du hast ja vorhin von Shanghai mal gesprochen, Peking gesprochen, alles Orte, die man so kennt. Aber wir sprechen ja auch heute über Orte, die man vielleicht nicht so ganz kennt im Landesinneren. Aber dieses Land erstreckt sich ja, ich glaube, offiziell über 5 oder 8 Zeitzonen, ich weiß es nicht, nutzt aber eigentlich nur eine, die Peking-Zeit. Und das sind ja zigtausend Kilometer dazwischen.
Ja. Also man kann eigentlich überall hinfahren. Wenn man jetzt sagt, okay, so für einen Einstieg sind Peking oder Shanghai und dann die Umgebung natürlich auch total gut. Aber man kann sich auch, wenn man wirklich Lust hat, ein bisschen zu reisen, eine schöne Route aussuchen, wo man dann im Süden startet oder wie wir jetzt, wir wollten unbedingt in diesen total spektakulären Nationalpark, Zhangjiajie heißt der, den kennt man vielleicht aus Avatar, der steht nämlich Pate für diese Berge und ich wollte da immer schon mal hin, der liegt so ein bisschen ungünstig mittendrin, da kann man auch hinfliegen, aber wir haben dann gesagt, gut, man kann auch nach Chongqing fliegen, das ist vielleicht auch ein bisschen bekannt, gab das auch so ganz nette Dokus mal drüber. Da sagt man immer, ja, die größte Stadt der Welt, Cyberpunk City und so weiter. Das sind so Schlagworte, die einem gern mal zu Chongqing dann entgegenkommen. Und da haben wir gesagt, weil da das Essen auch extrem gut ist, wir starten diesmal in Chongqing und schlagen uns dann von da aus los.
Das ist mitten in Zentralchina so gesehen.
Genau,
ne?
Zentral-Süd, ganz genau. Da kann man aber tatsächlich auch hinfliegen. Wir sind über Doha geflogen. Also man muss eh gucken. Viele Flüge gehen ja über Peking direkt und dann weiter. Aber man kann auch sich den Spaß machen, mal zu gucken, kann man über Istanbul oder über irgendwelche Doha und sonstigen Stops, die fliegen dann auch häufig direkt in andere Städte nach China rein. Da muss man nicht den Umweg über Peking machen.
Ja, ich glaube, Chongqing, oder wie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist ja gerade auch ziemlich viral gegangen, wegen dieser ganzen Level, ne? Also, dass man, wo der Typ irgendwie auf einem Platz steht und auf der einen Seite runterschaut, sagt er, hier bin ich gerade irgendwie auf dem 15. Stock, dann gehe ich auf die in Richtung Norden, da bin ich gerade irgendwie auf Ground Level. Also genau. Irgendwie sowas war das. Das ist total durch die Decke gegangen, weil es halt eben, ich glaube, das ist an einem Fluss und es geht halt links und rechts total steil hoch und die haben verschiedene Ebenen und das ist alles total krass gebaut und
ja, das ist wild. Also das ist wirklich wild. Das besteht auch nur aus Treppen gefühlt. Also wir sind da unfassbar viele Treppen gestiegen. Man dachte, jetzt sind wir da. Nein, es ging immer noch mal wieder weiter in alle möglichen Richtungen. Und das ist macht den Reiz dieser Stadt mit aus. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Dann sind da noch so ein paar spektakuläre Brücken, die die beiden Flüsse überspannen. Das liegt auf so einer Halbinsel, das wahre Zentrum sozusagen. Und das ist einfach total spannend, da rumzulaufen. Wenn man dann, das macht man ja, wenn man da übernachtet, automatisch abends im Dunkeln da unterwegs ist. Die machen Lightshows. Das ist absolut spektakulär, wenn man dann da am Ufer steht und mit Drohnen, also regelmäßige Drohnenshows, aber auch die Gebäude werden beleuchtet mit Lightshows. Wow. Also das ist, habe ich auch bislang nur in China gesehen. Das ist auch sehr, sehr eindrucksvoll.
Wie ist das, wenn man halt aus Deutschland kommt und Deutschland kennt und dann nach China kommt?
Ja, wie ist das? Also ich weiß, dass es vor 8 Jahren erstmal, da waren wir eben in Japan gewesen, in Taiwan, Hongkong, dann ist China schon ganz schön ursprünglich damals für uns gewesen. Es ist unheimlich voll, es ist sehr laut. Also ich sage mal, wenn ich mal irgendwann ein Buch über China schreiben sollte, dann heißt das, es sind viele und sie sind laut. Es ist schon krass, aber es ist irgendwie auch so aufregend. Es ist ganz viele junge Menschen, es ist ein Gewusel. Dann ist natürlich alles anders beschriftet, wenn man vielleicht zum allerersten Mal überhaupt in ein Land mit anderer Schrift kommt, ist das ja auch ganz schön spektakulär. Es ist unheimlich lebendig und es ist in vielen Bereichen unfassbar modern. Also es ist, beziehungsweise nein, es ist ein krasser Gegensatz zwischen ganz schön shabby an einigen Stellen und direkt daneben mega modern.
Aber hat das was mit Arm und Reich zu tun oder mit Entwicklungsstand, der noch nicht vollendet ist?
Ich glaube eher Letzteres tatsächlich. Also es gibt, also die sind einfach unglaublich schnell in der Technologie. Und wir sind immer wieder total begeistert, wie gut dort die Dinge funktionieren, wie viel es auch durchaus selbsterklärend ist. Es ist im Transportwesen zum Beispiel, es ist auch alles auf Englisch. Das ist gar nicht so kompliziert. Man sieht dort Bahnhöfe, Flughäfen, Gebäude, Skyscraper, die sind einfach so krass und so neu und so toll gebaut, wo man denkt, wow, die Leute haben sich da richtig was bei gedacht und richtig Mühe gegeben. Also ich finde, es ist immer sehr, sehr beeindruckend und ich bin nun natürlich auch echt ein Fan, das muss ich sagen, aber es macht einfach total Spaß. Und was ich immer wieder krass finde, es ist einfach auch total sicher. Da kann man jetzt natürlich auch darüber streiten, warum das da so sicher ist. Aber es hat durchaus seine Vorteile, weil man sich sehr, sehr sicher fühlt.
Ich glaube, vielleicht ohne da gewesen zu sein, einer der Gründe, warum es so wahnsinnig modern an manchen Ecken ist, ist, glaube ich, vielleicht auch, dass zwischen der Entscheidung, ich baue einen Flughafen und ich baue tatsächlich einen Flughafen und er ist fertig, halt wenige Jahre sind, während bei uns halt 20, 30 Jahre vergehen zwischen Ja. Ich brauche einen Untergrundbahnhof in Stuttgart oder ich brauche einen neuen Hauptstadtflughafen. Da vergehen halt einfach Jahrzehnte.
Ja, und dann funktioniert es hinterher und sieht geil aus. Also muss man einfach mal so sagen. Oder wenn man sich die Stadt Shenzhen zum Beispiel anguckt, im Süden, das ist die Stadt jenseits von Hongkong, aber in Mainland China. Ja. Sonderverwaltungszone gibt es seit 40 Jahren diese Stadt überhaupt. Das war ein Fischerdorf. Jetzt wohnen da 17 Millionen Einwohner. Und das ist einfach das Modernste vom Modernsten. Wild. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr interessant.
Aber halt auch extrem, oder? Auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, also es ist kein Erholungsurlaub. Also wenn man da hinfährt, das ist wirklich Reisen. Und wenn man viel sehen möchte, dann ist man natürlich auch viel unterwegs. Und das ist auch nicht unanstrengend. Wenn man das ein bisschen chilliger möchte oder mehr Zeit hat, dann kann man natürlich auch alles ein bisschen länger machen. Also unser Tipp ist, oder wie wir es tatsächlich auch immer machen, damit man auch von dieser Fülle an Eindrücken, Menschen, Geräuschen, Gerüchen und so nicht so total zerlegt wird, wir machen immer eine Mischung. Wir gucken immer, dass wir irgendwelche super interessanten Städte dabei haben und eigentlich sind die meisten Städte interessant. Dann gibt das immer wieder total schöne Berglandschaften in ganz China, wenn man ein bisschen sucht, gibt es wirklich tolle Berge, wo man hochsteigen kann. Dann gibt es alte Städte, die wirklich auch alt sind, die man dann besichtigen kann. Und so diese Mischung eigentlich aus Natur, Nationalpark, Altstadt. Dann gibt es immer auch so ganz krasse historische Sachen, Höhlen. Wir waren auch schon an mehreren Orten mit Höhlen. Und Figuren, bemalten Figuren in diesen Höhlen, die sind dann mal flauschig 900 Jahre alt und noch älter, sehr gut erhalten. Also man ist, glaube ich, gut beraten, man erlebt am meisten und man kriegt den tiefsten Eindruck, wenn man das so ein bisschen mischt und immer ein bisschen abwechselt. Und wenn man eben diese Reise selber plant und sich ein bisschen die Mühe macht, ein bisschen zu recherchieren, wo lohnt es hinzufahren, was gibt es da, dann kann man da wirklich ganz, ganz spektakuläre Reisen machen.
Okay, das will ich alles noch in der nächsten Dreiviertelstunde alles erfahren. Nochmals zu den Menschen. Und die sind ja so wahnsinnig unterschiedlich. Und dieses Land ist ja auch so wahnsinnig unterschiedlich. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt manchmal so Ecken, die sind super schäbig und daneben ist halt irgendwie super modern und so weiter. Ich bin schon in Hongkong mehrmals gewesen. Und Japan und Südostasien, alles viel, aber China halt noch nicht. Aber ich erinnere mich an Hongkong, diese Masse an Menschen, und diese krassen Geräusche und Gerüche überall und der zieht die Nase hoch und der spuckt und der rülpst und weiß ich nicht was. Hast du das auch so? Ist das so? Ist das überall so? Ist das normal? Nee, also es ist halt eben Kultur, es gehört halt irgendwie vielleicht dazu. Ich fand das manchmal so ein bisschen so
Ja, manchmal ist ui. Also was ich sage, es sind viele und sie sind laut.
Ja.
Und es gibt einfach so Spots, wo dann eben noch mehr sind, weil auch die Chinesen unfassbar gerne verreisen. Und die reisen sehr, sehr, sehr viel im eigenen Land. Und wenn man sich dann 1,4 Milliarden Menschen vorstellt, die auch im Land sehr viel unterwegs sind, kann das eben an einigen Spots, wo man auch hin möchte, man ist dann im Zweifel gern mal der einzige Ausländer. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht trotzdem aber tausende chinesischer Touristen rumspringen. Also das ist mal klar. Man muss sich ein bisschen von dem Gedanken frei machen, man entdeckt Unberührtes. Das kann schon an einigen Stellen ein bisschen voller werden. Deswegen noch so ein super Tipp, das muss man echt beachten. Man soll gucken, dass man nicht zu chinesischen Feiertagen unterwegs ist. Es gibt so drei Zeiten. Chinesisches
Neujahr zum Beispiel, ne?
Genau, chinesisches Neujahr ist eine Katastrophe. Das ist immer so irgendwann im Februar. Das ist aber ein Feiertag, der ist an den Mondkalender gebunden. Das heißt, der ist jedes Jahr ein bisschen anders. Das muss man dann für das Jahr recherchieren. Was fest ist und auch nicht geht, ist die erste Woche im Mai. Und die erste Woche im Oktober. Das sind jeweils an Nationalfeiertage geknüpfte Public Holiday. Und da haben die dann auch eine Woche frei. Und dann ist wirklich noch viel, viel mehr los. Aber wenn man das umgeht und so ein bisschen guckt, Reisezeit, kann man ja alles recherchieren, dann ist das auch alles okay. Man muss eben, wie gesagt, wissen, es gibt eine ganze Menge Menschen da.
Es ist ja, ich glaube, chinesisches Neujahr ist die größte Menschenmigration überhaupt, ne? Oder Holy oder die Kombination aus dessen, weil halt eben so viele Menschen dann halt in ihre Ursprungsdörfer und Orte fahren und die großen Städte halt eben verlassen, was ja einfach nur Handelszentren so gesehen sind.
Ja, genau. Also das haben wir bislang uns auch gespart. Wir haben es einmal gehabt, dass wir wirklich noch die letzten 3 Tage im Oktober unterwegs waren. Da hatten wir aber, als wir uns das dann bewusst war, haben wir tatsächlich diese Züge eben auch vorgebucht gehabt. Und das war dann auch sicherlich ganz smart. Die hätte man spontan nicht kriegen können. Man kann spontan Zugtickets kaufen, aber eben, wie gesagt, nicht an solchen Feiertagen.
Ja, und dann noch der Tipp, also was wir vorhin schon besprochen haben, 14 Tage nur im Voraus kann man die buchen oder man macht die Agentur. Nochmal, bevor wir jetzt gleich mal in eure Reise einsteigen und diese ganzen Orte abklappern, die ihr besucht habt. Was sind so deine essentiellen Tipps für das Reisen in China? Also mir kommt ja jetzt mal so in den Sinn, SIM-Karte und Internet. Nun bestelle ich dann eine eSIM in Deutschland über die verschiedenen Anbieter oder mache ich das bei Ankunft dort? Welche Apps brauche ich? Brauche ich, also es wird ja zum Beispiel hier VPN zum Beispiel, brauche ich sowas unbedingt? Das sind solche Sachen, die mir einfallen. Oder es wird ja viel über Alibaba beziehungsweise es gibt da WeChat oder irgendwie sowas gemacht.
Ja, genau.
Also,
ja. Genau. Da gibt es so ein paar Sachen, das ist nicht schlecht, wenn man das vorher weiß. Also zum Bezahlen, es gibt immer mal wieder so gerüchteweise, man kann gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen, das ist Quatsch. Also wir haben auch überall mit Bargeld viele Dinge bezahlt. Es ist auch, glaube ich, ganz smart, wenn man am Anfang erstmal ein bisschen Bargeld dabei hat, schon für den Fall, dass irgendwas mit dem Alipay oder so nicht funktioniert. Also wir haben immer ein bisschen chinesische Renminbi dabei, die haben wir uns dann dort direkt am Flughafen gezogen, kann man auch in Deutschland holen. Was als wichtigste App, glaube ich, fürs Reisen echt unabdingbar ist, ist zum Bezahlen wirklich das Alipay. Irgendwas piept hier bei mir, keine Ahnung. Das Alipay, warte mal ganz kurz, nicht? Das ist hier alles fein. Ich hoffe, das ist alles fein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also Alipay, das kann man mit einem deutschen Konto verbinden. Das ist also der Unterschied. Die Chinesen bezahlen auch ganz viel mit WeChat, das heißt auf Chinesisch Weixin, aber das ist nicht mit einem deutschen Konto kombinierbar. Das heißt, Alipay ist der Way to go. Und dafür braucht man wiederum Internet. Das heißt, du brauchst auch eine eSIM. Oder eine Zusatz-SIM-Karte, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe eine eSIM gehabt, mein Mann hatte eine zusätzliche SIM-Karte, die hat er irgendwie in England bestellt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du brauchst Internet, weil du dann über Alipay immer das bestätigen musst, diese Zahlung. Und in der Kombination kommst du überall hin, weil sowas wie Metrokarten und so weiter, die bezahlt man halt zum Beispiel grundsätzlich mit Alipay. Mhm. Mit Bargeld geht das gar nicht, weil das alles über Automaten läuft. Du kannst aber auf dem Markt oder im Taxi, die haben also alle überall diesen QR-Code und den scannst du dann und dann gibst du eben den Preis frei. Also Alipay ohne Alipay ist, glaube ich, man lost. Das geht gar nicht. Und wie gesagt, auch in irgendeiner Form funktionierendes Internet, allein für die Zahlungen. Aber auch, es ist ja schon ganz schön, wenn man mal auf seine ganzen westlichen Medien zurückgreifen kann, weil die sind tatsächlich blockiert.
Ja, also dafür halt dann entsprechend ein VPN einrichten.
Ja, der ist aber in den eSIMs, wenn du die außerhalb Chinas besorgst, mit drin.
Ah, okay.
Genau.
Und du kannst dann ganz normal auf WhatsApp, Instagram.
Ja, ganz genau. Also das funktioniert, aber wie gesagt, dafür musst du eben ein VPN da drin haben. Das sind aber so Sachen, das muss man vorher organisieren. Ja, das kannst du nicht, wenn du im Land bist, machen.
Und ja, das ist wichtig. Kann ich denn dann vor Ort mit Google Maps ganz normal navigieren oder brauche ich da irgendwelche anderen lokalen?
Nee, das kannst du. Also wie gesagt, dafür brauchst du eben das VPN. Und das Internet, und dann ist es gar kein Problem. Also damit haben wir uns auch durchgeschlagen in vielerlei Hinsicht.
Okay. Gibt es noch irgendwas, was man braucht, was ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm habe?
Wir haben uns die Hotels vorgebucht tatsächlich, also zusammen mit den Routen.
Über Agoda ist das dann am besten oder gibt es da nochmal eine eigene chinesische Seite? Nee,
wir haben es ehrlich gesagt das meiste über Booking.com gemacht.
Okay, ja, ja, okay.
Aber auch alle anderen, also die ganz normalen Booking-Apps, da findet man genug Möglichkeiten mittlerweile. Also früher war es so, dass in so abgelegenen Orten die Hotels zum Teil keine Zulassung für Ausländer hatten. Also wenn man wirklich ein bisschen off the path ist und sich wundert, Mensch, wieso werden mir denn nur 4 Hotels angeboten? Ist doch eigentlich eine größere Geschichte. Dann nicht wundern, dann liegt das tatsächlich daran, dass die keine Zulassung für Ausländer haben. Ach, aber alles, was einem über die gängigen Portale angeboten wird, da kann man sich dann auch einchecken, das ist überhaupt gar kein Problem. Man braucht halt überall sein Hujao, also überall sein Reisepass.
Reisepass, ja.
Genau, den braucht man auch, wenn man die Tickets am Bahnhof abholt. Genau, und wenn man diese Reise plant, auch das ist so ein Gimmick. Das ist der Größe der Städte sicherlich geschuldet, wenn man diese Bahnreisen plant. Die sind, also es gibt ja in der Regel mehrere Bahnhöfe in einer Stadt und die befinden sich in der Regel auch alle ein bisschen außerhalb. Deswegen funktioniert das überhaupt auch so mit dieser hohen Pünktlichkeit. Da fährt in der Regel kein Zug in irgendeine Stadt rein. Das heißt, die sind alle ein bisschen außerhalb. Das muss man schon mal grundsätzlich bei der Planung berücksichtigen. Wie komme ich dann zu diesem Bahnhof? Fahre ich mit einem Taxi oder fährt da eine U-Bahn hin? Dass man diese Zeit mit einplant. Und dann muss man wenn man diese Züge sich vorher aussucht, da steht dann zum Beispiel Beijing Nan oder Chengdu Bei, Chengdu Si, was auch immer. Also eigentlich immer noch was dahinter. Und das sind die geografischen Bezeichnungen Nan für Süd, Bei für Nord, Si für West und Dong für Ost. Das muss man gar nicht verstehen, aber man muss darauf achten, dass man zum Beispiel weiß.
In Paris.
Ja, genau. Im Prinzip wie in Paris, nur ein bisschen krasser.
Ja.
Also in großen Städten ein bisschen krasser. Wir haben es einmal tatsächlich auf dieser Reise gehabt. Ich weiß nicht, wie uns das passiert ist, weil eigentlich wissen wir das. Wir haben gepennt und waren am Bahnhof und hatten auch ein Ticket gekauft. Und der Zugmensch da war unglücklich mit uns und hat uns dann irgendwann klar gemacht, wir sind am falschen Bahnhof. Da wir überhaupt nicht davon ausgegangen sind, dass wir auf dem falschen Bahnhof waren und er nicht wusste, dass man das uns hätte erklären können, war das so ein bisschen chaotisch. Es war zum Glück eine nicht so große Stadt. Wir sind dann in ein Taxi gesprungen und zum richtigen Bahnhof gefahren und haben den Zug noch gekriegt. Wenn einem das aber jetzt in Peking passiert oder irgendwo in größeren Sachen, wo man dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde mit der U-Bahn von dem einen zum anderen Bahnhof fahren muss, dann ist halt Mist. Das heißt, immer darauf achten, was steht hinter der Stadt. Steht da Nan, dann fahre ich halt in den Süden, dann komme ich im Süden an, dann gucke ich vielleicht sogar auch, wenn ich ein Hotel suche, wo ist denn das? Ist das vielleicht sogar da auch in der Nähe oder ist da eine U-Bahn in der Nähe des Hotels? Also ich plane das tatsächlich immer so ein bisschen generalstabsmäßig hier vorher, dass ich weiß, okay, da ist der Bahnhof, da kommt man an, von da fährt man vielleicht weiter. Weil ich glaube, der größte Irrglaube ist, man kommt in einer Stadt an einem Bahnhof an und fährt von diesem Bahnhof auch weiter.
Wie wir es halt in Deutschland alles kennen. Ne? Wir haben einen zentralen Bahnhof, einen Hauptbahnhof und da kommen wir an und da fahren wir halt eben auch von weg.
Ja, kann, muss nicht.
Ja, okay. Wenn du so über Taxis und so weiter sprichst, dann stellt sich mir immer die Frage, wie teuer ist das eigentlich? Wir haben ja auch mal ganz kurz, ist ja anderes Preisgefüge und so und diese vielen Züge für 250 Euro, die ihr am Anfang ausgegeben habt, ist ja wirklich nicht viel. Wie muss ich mir denn die Kosten in China vorstellen für so eine Art von Reise, beziehungsweise so wie ihr so das, was ihr so erlebt habt?
Also tatsächlich vergleichsweise günstig. Also Taxifahren ist super günstig. Taxifahren lohnt manchmal sogar, wenn man eine Strecke hat von A nach B, bevor ich zur Metro gelatscht bin und dann 2 Tickets gekauft habe für 2 Personen und dann mit der Metro wohin fahre. Wenn die Strecke mit dem Taxi nicht weit ist, ist es manchmal günstiger, mit dem Taxi zu fahren oder genauso teuer. Also sehr, sehr. Taxifahren ist super günstig.
Und da kurz eine Zwischenfrage dazu. Weil ich fahre zum Beispiel im Ausland, wenn ich die Orte nicht kenne, ungerne mit einem Taximeter beziehungsweise mit Bargeld. Gibt es sowas wie Uber? Kann ich die Taxen da online bestellen? Oder mache ich tatsächlich also, alles bar?
Also das ist ganz einfach. Es gibt einfach unfassbar viele Taxis auf der Straße. Natürlich kannst du dir auch mit irgendeiner App und so weiter, aber es fahren so viele Taxis in allen Städten, die hältst du einfach an. Die haben verpflichtend diesen Taxameter. und du zahlst online, weil die haben alle auch so einen QR-Code und dann zahlst du einfach mit Alipay.
Okay.
Und dadurch, wie gesagt, die sind ja in China, die sind alle lizenziert, da passiert sowieso nichts.
Ja, mir geht's gar nicht darum, dass was passiert, aber wie oft ich schon übers Ohr gehauen worden bin auf Reisen im Ausland, weil ich halt aussehe, wie ich aussehe und man das mit mir ja machen kann.
Na klar.
Daher die Frage.
Haben wir tatsächlich nicht gehabt. Wir haben für größere Strecken manchmal auch mal ein bisschen gehandelt, aber das kannst du natürlich nur machen, wenn du die Sprache sprichst.
Ja. Weil ich weiß zum Beispiel, die ist in Peking, die war in Peking und da hat sie, aber das ist schon ewig, so 10, 15 Jahre her, und da hat sie halt eben auch solche Probleme gehabt mit dem Taxifahren.
Ja, nein, das kann man, glaube ich, machen.
Ja, okay, gut. Und sonst so kostenmäßig, da waren wir ja gerade?
Ja, also wir haben eigentlich immer in irgendwelchen Hotels übernachtet, die sind vom Standard meistens echt gut und günstiger. Es gibt Orte, wo es nicht so viele zugelassene Hotels gibt. Haben wir jetzt einmal gehabt. Das war das schlechteste Hotel, was wir auf der Reise hatten und gleichzeitig das teuerste. Aber wir haben irgendwo immer so zwischen 30 und 60 Euro maximal für zwei Personen bezahlt.
Das ist echt nicht viel.
Nee, in richtig guten Hotels. Wir gucken halt immer, dass wir irgendwo zentral wohnen. Ist halt immer ein bisschen netter, wenn man irgendwo im Zentrum wohnt. Das kann man aber eben auch alles vorher checken auf diesen einschlägigen Plattformen. Sind die Hotels wirklich günstig und einfach vom Komfort her so toll, weil die ganz viele neue Hotels haben. Es gibt unfassbar viele neue Hotels. Die sind modern, die sind super schön eingerichtet, wo man immer denkt, wow.
Also, und die ganzen großen Ketten haben auch richtig gute Häuser da, die günstig
auch
sind.
Auch das, ne? Ja. Also man findet diese ganzen typischen Ketten, haben wir auch schon drin gewohnt. Aber es gibt auch eigenständige oder vielleicht war es eine Kette und wir haben es nicht erkannt, keine Ahnung. Also es gibt einfach super viele Hotels und das kann man auch vorher ganz entspannt buchen. Und da hat es auch nie irgendwelche Probleme gegeben.
Ja, okay, cool. Aber, und dazu noch das richtig gute Essen überall.
Ja.
Habt ihr schlecht gegessen?
Ah ja, wir haben auch mal schlecht gegessen tatsächlich. Das war total unmotiviert. Aber eigentlich haben wir fast nur sehr gut gegessen. Sehr gut gegessen und von Streetfood bis Restaurant auch alles mitgenommen tatsächlich. Auf Nachtmärkten gegessen. Gibt's eigentlich, die Chinesen sind ja Foodies. Und es ist einfach sehr, sehr leckeres Essen, finde ich. In einigen Landesteilen sehr scharf. Das kommt uns sehr gelegen. Also, nee. Wenn man leckeres essen möchte, ist man in China, glaube ich, nicht verkehrt.
Mega.
Also, dieses komische Vorurteil hier, die essen Hunde und ich weiß nicht was alles, ist natürlich auch Bullshit, ne?
Also, ja.
Wie die ganzen anderen Vorurteile auch.
Okay, also bisher hast du mich auf jeden Fall überzeugt. Also es hört sich alles sehr, sehr gut an. Jetzt sprechen wir mal über die Reise selbst und über das, was man dort erleben kann. Wir fangen halt eben in Chongqing, glaube ich, wird ausgesprochen.
Ja, genau.
Da fangen wir an. Da seid ihr diesmal hingereist. Ich glaube, ihr seid über Doha dahin geflogen. Genau. Man kann also mit einem Zwischenstopp, wahrscheinlich kann man da sogar von Frankfurt, kann man da direkt hinfliegen? Weiß ich nicht.
Nein.
Okay. Mit einem Zwischenstopp dahin. Und was empfiehlst du dort? Wie lange soll ich da bleiben? Das ist ja, wenn ich dann jetzt ankomme, mein erster China-Kontakt. Was mache ich?
Ja, also zur Einreise ist es da ganz entspannt, weil der Flughafen erstaunlich klein ist und da jetzt auch nicht so viele Maschinen aus aller Welt ankommen. Deswegen war die Einreise dort unfassbar schnell und bequem. Also wir sind dahin. Wir waren ruckzuck durch die Immigration durch, sind in ein Taxi gesprungen. Wir hatten von unserem Hotel die Bestätigung und da stand auch die chinesische Adresse drauf. Das ist auch noch so ein Lifehack. Wenn man die Bestätigung hatte, dann kann man dem Taxifahrer auch das zeigen. Dann wissen die, wo die hinfahren sollen. Wir sind dahin, haben eingecheckt und sind dann eigentlich tatsächlich direkt losgelaufen und haben uns ins Treiben, in den Tumult gestürzt und haben erstmal diese Stadt, diese Brücken, diese Treppen am ersten Tag auf uns wirken lassen. Das ist so oder so überwältigend. Und ich glaube, das kann man auch machen, wenn man zum ersten Mal nach China kommt. Das ist schon cool. Also das, es ist halt auch nicht zu groß. Es ist zwar auf der einen Seite, sagt man, die größte Stadt, aber die eigentliche Stadt Chongqing hat nur 8 Millionen Einwohner.
Nur.
Ja, und das Zentrum ist einigermaßen überschaubar. Das heißt, man geht einfach mitten rein, man sieht dort. Wir haben auf der anderen Seite, wir mussten über eine Brücke rübergehen, aber dadurch hatten wir schon mal direkt diesen Panoramablick auf die Stadt, sind über die Brücke gegangen zu Fuß und sind dann, haben uns einfach treiben lassen. Also ich finde, das ist immer total schön, einfach mal loslaufen und gucken. Haben dann direkt, wir wollten unbedingt auch nach Chongqing. Es gibt dort die scharfen Chongqinger Nudeln, die sind super bekannt.
Sind das diese Handpulled-Noodles mit der scharfen Soße oder so, ne?
Ja, genau, sowas. Ja. Chongqing Xiaomian heißt das. Und wir haben hier in Düsseldorf ein Lokal, die machen das auch. Und da haben wir eigentlich gedacht, die gucken wir uns mal live an, diese Nudeln. Die haben wir dann wirklich auf so einem Streetfood an so einem Stand gekauft und da mitten im Tumult gegessen. Und haben gedacht, so, wir sind da, toll. Also das finde ich erstmal direkt so das Local Food und das, wofür es bekannt ist. Ja.
Ich meine, ihr seid ja in Düsseldorf, seid ihr ja sowieso sehr, sehr, sehr verwöhnt, ne? Was asiatisches Essen angeht, ne? Also da durch euer japanisches Viertel ist es ja sowieso schon richtig geil.
Ja, wir haben ja, das wissen ja viele gar nicht, es gibt inzwischen mehr Chinesen als Japaner in Düsseldorf. Das heißt, wir haben unfassbar gute chinesische.
Okay, das war mir auch nicht bewusst. Nee. Mhm. Ja. Und war das dann besser vor Ort?
Ja, vor Ort schmeckt es ja immer
besser. Ja, immer, ne? Das stimmt. Also,
das ist
ja
dann auch die Umgebung der Tumult
um uns rum. Das ist genauso, wie wenn man halt irgendwie ein Getränk aus dem Urlaub mitbringt und es halt eben zu Hause nicht so gut schmeckt, wie als vor Ort geschmeckt hat.
Genau. Nee, also das war schon cool. Und dann ist es in Chongqing so, man sieht, also das ist ein super bekannter Spot. Wir sind, weil wir über diese eine spezielle Brücke gekommen sind, sind wir direkt darauf zugelaufen. Das hat so einen etwas komplizierten Namen. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie der hieß. Und zwar heißt das Hongyadong Folk Custom Scene Area. Kann sich kein Mensch merken. Ist aber, wenn man Chongqing googelt, eins der ersten Sachen, die man sieht. Das ist ein alter Komplex, also der ist wirklich super alt. Über mindestens 9 Etagen voller Restaurants, Gänge, kleiner Läden. Direkt am Flussufer, schräg unterhalb dieser großen Brücke. Und da muss man einfach hin, da ist richtig was los. Und da hat man dann schon das Gefühl, okay, man hat schon ein Gefühl dafür, was ist Chongqing mit diesen ganzen Treppen und mit diesem ganzen Treiben. Also das fanden wir schon sehr beeindruckend. Da sind wir auch lange rumgelaufen und irgendwann wurde es dann dunkel. Und dann hatten wir eben direkt diese Lightshow auch. Die ist sehr beeindruckend, die kann man von verschiedenen Orten sehen. Und was auch auffällt, es wurde dort ein Opernhaus gebaut. Auch das kann man mal googeln. Das Opernhaus ist so eine Mischung aus Panzer und Cybertruck von außen. Riesengroß, also völlig abgefahren, ich habe noch nie so ein Gebäude gesehen. Und auch das wird abends beleuchtet, dann ist es noch spektakulärer. Also das einfach so zu sehen und dann sind da so ein paar spektakuläre Wolkenkratzer an der Spitze dieser Halbinsel. Also das ist sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall für den ersten Eindruck in China.
Das hört sich aber auch alles nach sehr, sehr viel an. Ne? Also wie Großstadt halt auch eben ist, muss man auch. Also jede Großstadt, egal ob das jetzt eine chinesische Großstadt ist, ist ja eine Kleinstadt für eine chinesische Stadt. Aber es ist ja egal, wo du auf der Welt bist, ist ja eine Stadt immer krass viele Eindrücke. Und das so hört sich auch an. Und deshalb braucht man ja auch immer so ein kleines Kontrastprogramm, was ihr ja auch mal dran hängt. Und dann seid ihr rausgefahren in den Nationalpark.
Genau, das war dann im Prinzip, also wir hatten noch, was man noch zu Chongqing vielleicht sagen müsste, Dazhou heißt das, ist so 90 Kilometer davon entfernt, super bekannt, auch wenn man Chongqing mal googelt, das ist so eine alte Höhlenecke. Da haben wir auch eine Tour hingemacht, das kann man organisiert machen, wir sind da mit dem Taxi hingefahren, aber das ist auch so eins der Kulturspots in China, dass wenn man Lust auf sowas hat und mal in der Nähe ist, kann man da auch mal einen halben Tag spendieren oder einen Tag tatsächlich. Aber genau, wir hatten dann nach 3 Tagen Chongqing, hatten wir dann auch, oder waren wir jetzt nicht böse, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt raus in den Nationalpark und normalerweise, wenn man Zug fährt, geht das ja immer total schnell. Also man legt sehr, sehr viele Kilometer in sehr, sehr kurzer Zeit zurück. Also 250 Kilometer in einer Stunde pünktlich ist nichts Besonderes.
Das ist schon krass, es geht sogar noch schneller. Ne? Es gibt ja mittlerweile, die haben jetzt sogar die Magnetschwebebahn, glaube ich, jetzt so sogar eingeführt, die noch schneller unterwegs ist.
Oder ja, so. In Shanghai die. Aber ich sag mal so, die normalen Dinger gehen auch unfassbar schnell. Aber die Strecke von Chongqing in diesem Nationalpark Zhangjiajie, die geht durch die Berge. Da kommt man, wie gesagt, sowieso nicht so ganz easy hin. Aber das ist eine Bergstrecke, die braucht tatsächlich so 8 Stunden. Aber nach 3 Tagen Chongqing ist das super. Also dann, wir hatten sogar einen Liegewagen gebucht, so ein kein Schlafwagen, sondern tagsüber Liegewagen. Dann ist man auch sehr nah an anderen Menschen. Wir hatten dann 2 so Betten, über uns waren auch noch welche, im Gang saßen auch noch paar Menschen. Also das ist recht ursprünglich, aber unglaublich entspannt. Dann schaukelt der Zug durch die Landschaft, man sieht ganz viel, man kann mal eine halbe Stunde schlafen, man kann lesen, was spielen. Wir haben immer was zu essen mit für längere Strecken, weil man kriegt heißes Wasser. Also man kann auch im Zug was kaufen, aber wir hatten unsere Instant-Nudel-Bowl hatten wir uns vorher gekauft am Bahnhof und haben uns die dann dort zubereitet und haben dann im Zug gegessen, im ganzen Treiben, mit allen anderen auch. Und das hat schon was sehr, ja, so ein Gefühl von, man ist wirklich mittendrin.
Jetzt eine Zwischenfrage dazu. Stellt sich mir gerade. Reise ich mit Rucksack oder mit Koffer oder ist das egal? Gibt es da eigentlich, also wenn man so mit dem Zug unterwegs ist, gibt es da irgendeine präferierte Gepäckmethode, die komfortabler ist?
Also ich bin ja eigentlich Team Rucksack und wir sind die ersten Jahre auch mit Rucksack gereist und ich weiß gar nicht, es hat sich so ergeben, dass wir in dem einen Jahr mal mit 2 Koffern gereist sind. Und das ging auch gut. Also wenn man weiß, man muss ein bisschen auch was laufen mit dem Gepäck, dann ist sicherlich ein Rucksack komfortabler, wenn man noch ein paar Meter irgendwo hinlatscht zum Hotel. Das haben wir am Anfang gemacht. Als wir dann irgendwann das System so ein bisschen verstanden hatten und der Sprache mächtig waren, haben wir es uns immer ein bisschen bequemer gemacht und sind dann in ein Taxi gesprungen. Und dann ist es auch egal, ob man einen Koffer dabei hat. Mhm. Wobei die Gepäcklage in so Taxis so ein bisschen beschränkt ist. Also man sollte nicht mit zu viel Gepäck unterwegs sein tatsächlich. Also wir sind immer mit so wenig wie möglich tatsächlich unterwegs, weil man oft auch irgendwo mal waschen kann. Damit man dann das Gepäck noch zusätzlich in die Taxis kriegt, die auch manchmal mit Gas betrieben sind oder eben nicht so große Kofferräume haben. Das sind nicht so Riesentaxis. Also ich finde, es geht beides. Beides okay. Gut. Aber ja. Rucksack ist auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite.
Naja, ich habe mich gefragt, weil zum Beispiel in Deutschland ist es ja auch so, dass wenn du mit einem großen Koffer unterwegs bist, ja zum Beispiel im ICE musst du ja das einfach in der Mitte da in diese Gepäckfächer irgendwie so reinschieben. Mhm. Oder auch in Österreich gibt es ja am Anfang, am Eingang und am Ausgang nochmal so Fächer, wo du Sachen reinpackst, auch in anderen Ländern. Und einen Rucksack kannst du ja oftmals einfach oben.
Ja, nee, da musst du sie hochmachen. Die müssen passen.
Ja, okay. Und jetzt zu diesem Nationalpark. Was mache ich? Das ist der Nationalpark von Avatar, ne? Die Vorlage.
Ja, genau.
Genau. Und da wart ihr dann 2 Tage?
Ja, wir waren insgesamt 3 Tage. Und das war wirklich einer meiner persönlichen China-Highlights, weil das einfach eine super spektakuläre Berglandschaft ist. Allein eben dieser Nationalpark Zhangjiajie. Das ist das, wo so ganz viele Bergspitzen wie Nadeln hochschießen. Es ist also wirklich eine ganz spezielle Landschaft. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und wir waren schon in einigen Berglandschaften Chinas. Aber das ist eben auch wieder ein ganz besonderer Teil. Und da kann man unglaublich gut wandern. Ich glaube, der ist bekannter, als man so im ersten Moment denkt, wenn man den Namen hört.
Ich habe es mir gerade angeschaut. Das ist, man kennt
die Bilder. Da ist auch ein Riesenfahrstuhl, ganz genau. Da sind irgendwelche Glasbrücken und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr toll. Es ist aber neben diesen ganzen Gimmicks, sag ich mal, ist das auch einfach eine spektakuläre Natur. Und da wollten wir unbedingt hin. Man wohnt immer außerhalb des Nationalparks. Das muss man wissen. Also man kann da nicht mittendrin wohnen, aber da sind ganz viele Hotels an diesen Eingängen. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Eingänge Wir hatten jetzt durch einen im Nachhinein glücklichen Zufall ein bisschen abseits gewohnt, ganz im Westen an dem Eingang. Da habe ich erst gedacht, oh Mist, das ist jetzt doof. Aber der Vorteil da war, als man dann erstmal am Hotel mit dem Taxi war, das war ein bisschen weiter, wir waren azyklisch unterwegs. Die allermeisten Leute nächtigen irgendwo am Haupteingang. Und dann geht man mit dem Strom. Man sollte eh zusehen, dass man früh morgens loskommt. Aber dann ist man eben mit mehreren Menschen unterwegs. Als wir von der anderen Seite, von der Rückseite sozusagen kamen, waren wir mit ganz wenigen Menschen, waren relativ lange alleine, bis es sich dann irgendwann traf. Und man dann danach aber eigentlich auch nicht mehr mit so vielen Menschen war. Und deswegen so ein kleiner Geheimtipp, wenn man das beeinflussen kann, wo man das Hotel bucht. Der Westeingang ist auf jeden Fall interessant, aber man braucht halt ein Stündchen ungefähr, um da hinzukommen.
Okay.
Und dann ist es sehr cool. Und dann geht das da im Prinzip los. Man hat einen Shuttlebus, man fährt mit der Seilbahn hoch und dann ist man in diesem großen Naturpark, Nationalpark, und kann ganz viel rumlaufen. Es fahren da oben aber auch Shuttlebusse von A nach B. Man hat eine Map, wo uns der Hotelbetreiber alles Mögliche angestrichen hat, wo man hin muss. Und dann ist das im ersten Moment, haben wir gedacht, oh, das ist kompliziert. Aber eigentlich ist es selbsterklärend, dass man dort auch für 2 oder 3 Tage immer unterschiedliche Routen abläuft, und unterschiedliche Sachen sieht.
Weil es ist ganz interessant, weil das ist ja so ein Trend, den ich überall beobachte, auch in Deutschland und in Europa, dass Nationalparks immer, das ist ja eigentlich so ein Ort, wo die Natur sich entfalten soll und wir bauen die immer mehr voll mit Dingen, die uns halt irgendwie anziehen sollen, ne? Und da ja. in dem Park ist es ja jetzt auch so, dass du hast einmal ganz kurz diesen riesen Fahrstuhl angesprochen, diese gläsernen Brücken und so weiter. Das ist halt eben auch anders. Es hat nicht viel mit Ruhe und Natur so gesehen zu tun, sondern das hat, ja, also es ist nicht entspannt.
Ich sag mal so, man muss sich drauf einlassen und man muss halt einfach wissen, man ist in China und in China wohnen viele Menschen, die gerne reisen und du musst das ein Stück weit kanalisieren tatsächlich.
Ja, klar.
Indem es Wege gibt, indem es auch Distanzen gibt, die zurückgelegt werden. Es sind ja auch sehr viele Senioren in China tatsächlich unterwegs und die haben eine mega Infrastruktur. Das ist, wenn man jetzt irgendwo aus unberührter Natur in Europa kommt, ist das erstmal ein Schock, würde ich sagen. Das ist schon echt ein bisschen anders. Und man muss das vielleicht, wenn man das, man muss das einfach annehmen. Es ist so, man fährt dort hoch mit der Seilbahn. Wir haben uns aber auch schon oftmals den Spaß gemacht, dass wir wirklich irgendwo auch hochgestiegen sind. Es gibt auch immer die Möglichkeit, und das macht man dann eigentlich häufig auch mit nicht so vielen Menschen, dass man guckt, wo ist der Fußweg nach oben. Oder nach unten auf dem Rückweg, das kann man auch mal machen. Aber da sind Seilbahnen, die überwinden dann auch wirklich große Distanzen. Das ist ja auch sehr, sehr gut gemacht. Das kann man dann manchmal gar nicht alles laufen. Es gibt manchmal kleine Busse, die regelmäßig fahren und einen dann von der einen Ecke in die andere bringen, von wo aus man dann wieder weiterläuft, wo man dann Wege findet. Das ist alles sehr gut ausgeschildert, auch auf Englisch im Übrigen. Wo man dann zu Aussichtspunkten kommt. Dieser Fahrstuhl, der war gar nicht so spektakulär. Der sieht, finde ich, so viel spektakulärer aus, als er tatsächlich war. Aber man kommt halt von dem Hochplateau nach unten und insofern erfüllt er seinen Zweck. Aber auf diese Weise kann man eben in 2 Tagen, wenn man viel läuft, sehr, sehr viel unterschiedliche Ausblicke in dieser Berglandschaft eben dann auch zu sehen kriegen.
Mhm. Für alle jetzt, die zuhören, einfach mal so zur Orientierung, ne? Wir haben jetzt Chongqing, das ist ja wirklich zentral China, also ist ja wirklich ziemlich in der Mitte. Und wir sind jetzt Richtung Osten gereist, ne? Zu dem Nationalpark. Und jetzt geht's weiter Richtung Süden.
Ja, es gibt dann noch
Südöstlich.
Es wird dann weitergehen nach Süden. Vielleicht noch ein Tipp für den dritten Tag, wenn man schon da ist, das Himmelstor, Tianmenshan. Das ist nämlich was einem auch immer wieder angezeigt wird, wenn man diesen Nationalpark sucht. Das ist ein Berg, der lohnt, den dritten Tag dort zu sein, tatsächlich auch wieder mit Infrastruktur. Ein Riesenloch im Gipfel des Berges, da kann man auch hochfahren und dann dort oben auch sehr viel laufen und sich das dort anschauen. Das hat dann eben auch so Wege wirklich an Felskanten, die gehen dann ein paar hundert Meter runter und da ist dann an der Außenwand sind Wege befestigt. Das ist einfach cool. Das macht einfach Spaß, da rumzulaufen. Also ja. Da, wenn man nach Zhangjiajie fährt, sollte man mit 3 Tagen auch diesen Tianmen-Shan mit einbeziehen. Und dann kann man aber am selben Tag noch weiterfahren. Also wir haben das wirklich mit 3 Tagen und dann Weiterfahrt gemacht.
Und dann habe ich immer meinen Rucksack auf dem Rücken oder meinen Koffer ziehe ich mit rum?
Nee, das wäre doof. Man kann wirklich sein Gepäck, in dem Fall bei dem Tianmen-Shan, kann man das an der Bodenstation abgeben, von wo man dann hochfährt. Man kann aber auch an jedem Bahnhof sein Gepäck abgeben. Überhaupt an allen Sehenswürdigkeiten, die mit Natur zu tun haben, wo eben Gepäck stören würde, gibt das immer eine günstige Gepäckaufbewahrung.
Ah, okay. Das ist ja cool.
Ja. Das kann man planen. Das habe ich früher auch nicht gewusst. Aber im Prinzip kann man wo ankommen, seinen Koffer droppen und direkt losgehen.
Ja, weil sonst diese Nummer mit Unterkunft nochmal einen Tag länger buchen oder die Sachen in der Unterkunft lassen und da wieder zurück hinfahren, um die abzuholen, das ist ja auch immer super nervig. Das ist ziemlich, das ist cool, dass man das machen kann.
Ja, also das haben wir auch tatsächlich erst, also nicht auf die ersten Reise gemerkt. Und das macht das Ganze für die Gesamtplanung. Man sollte aber trotzdem, wenn man so Reisen plant, immer so ein bisschen zeitlichen Puffer einplanen. Auch wenn man zu Bahnhöfen geht, dass man jetzt nicht 5 Minuten vorher da auftaucht, sondern man muss halt immer berücksichtigen, es gibt immer eine Einlasskontrolle in den Bahnhof. Du kommst nur in den Bahnhof rein, wenn du ein Ticket hast. Also da springen auch keine Unbefugten rum. Und
das bekommst du nur mit deinem Reisepass?
Genau, mit dem Reisepass, mit dem Ticket im Zweifel, aber Reisepass reicht häufig auch. Und dann geht das Gepäck, wird halt immer einmal durchleuchtet. Und dann muss man ja in diesen großen Bahnhöfen auch immer noch sein Gate finden. Das findet man angeschlagen auf diesen großen Tafeln. Das steht auch auf Englisch drauf. Und dann muss man da halt ein bisschen vorher warten. Aber ich würde immer locker eine halbe Stunde vor Abfahrt des Zuges Minimum gucken, dass ich den Bahnhof erreiche. Vielleicht will ich mir auch noch eine Suppe kaufen, um mich zu orientieren, weil so 10 Minuten vor Abfahrt des Zuges wird man dann auf das Gate gelassen.
Okay. Ah, das ist nicht so wie wir in Deutschland, dass wir halt schon irgendwie eine halbe Stunde am Gate entspannen, sondern du hast eine zentrale Aufenthalts.
Ja, eine Riesenhalle, wo die Gates und diese große Abfahrtstafel eben schon sind. Da gibt's auch kleine Restaurants, Schnellimbisse und Supermärkte. Das heißt, da kann man sich auch noch schnell einen Kaffee und ein paar Pommes oder was auch immer holen. Und ganz genau. Und dann geht man eben wirklich erst 10 Minuten vorher, kommt man aufs Gleis und dann geht dieses Ein- und Aussteigen halt auch ruckzuck.
Mhm. Wo seid ihr dann von dort aus weiterhin gereist?
Wir sind nach Süden gefahren, relativ kurze Strecken, 2x1/2 Stunden, in 2 Orte. Der eine war sogar tatsächlich gar nicht in meinem Reiseführer drin. Und zwar das eine heißt, ich vergesse den Namen immer gerne, das heißt Fuzhongzhen. Fuzhongzhen geschrieben. Das ist eine alte kleine Stadt mit einem Ortskern oder mit einem Altstadtkern, da muss man tatsächlich eine Eintrittskarte für kaufen. Das ist ein bisschen bizarr, hat so ein bisschen was von Freilichtmuseum, ist aber wirklich alt und hat ganz viele Wasserfälle innerhalb der Stadt. Das ist an einem Fluss natürlich gelegen. Das ist ganz toll. Da gibt's Lokale, da kann man abends was essen gehen, rumlaufen und mal dieses Altstadt-Feeling genießen, was in China, wenn es eine Altstadt gibt, auch wirklich extrem zelebriert wird. Und das liegt 1/2 Stunde von diesem Zhangjiajie weg, also das liegt auf der Strecke nach Süden, ist das einfach mal eine Haltestelle. Und da sind wir zuerst hingefahren, haben uns da den Abend und den nächsten Morgen einfach durch die Stadt treiben lassen. Und es war dann eben wieder was anderes. Es war Megacity, es war Nationalpark und jetzt hatten wir Altstadt. Und wenn man nicht ganz so viel Zeit hat, die zweite, wieder 1/2 Stunde später gelegene Altstadt heißt Fenghuang. Phoenix City auch genannt. Und dies fand ich eigentlich noch spektakulärer, Also man kann sich auch nur eine von den beiden dann geben, wenn man möchte. Da sind so ganz, ganz viele alte Gebäude auf Pfählen, auch an einem Fluss gelegen. Da muss man auch keinen Eintritt zahlen. Da kann man einfach auch rumlaufen und sich mal so diese richtige alte chinesische Architektur mit alten Holzbrücken, ja, wie man sich China in irgendwelchen älteren Filmen vorstellt. Ich glaube, da sind auch mehrere Filme gedreht worden. Also das war ganz toll. Auch da hatten wir jeweils ein kleines Hotelzimmer, fußläufig alles gebucht. Und dann lässt man sich da einfach treiben. Da kann man jetzt gar nicht sagen, da musst du da hin, da musst du da hin. Das findet man sowieso, weil das eben tatsächlich ganz klein ist.
Mhm. Also diese zwei Orte, die sehen aus, als wenn die halt wirklich in die Natur reingebaut worden sind. Ne? Nicht so wie andere Städte oder so, wo die halt Natur halt eben weg ist und nur noch Beton übrig geblieben ist. Aber das sieht beides sehr cool aus. Also einerseits die Stadt mit den Wasserfällen und auch die mit den alten Häusern auf diesen Pfählen. Das sieht echt ganz nice aus.
Ja,
und
total.
Die Frage, die sich mir jetzt hier auch stellt, also ich meine, habt euch ja einfach treiben lassen. Wenn ich mich jetzt einfach so treiben lasse und so eine Reise nachreise, wenn ich jetzt das google, ich google ja immer parallel diese ganzen Orte, wenn die so erzählt werden, und dann werden mir ständig irgendwelche Reiseveranstalter angezeigt, die mir natürlich halt eben eine geführte Tour anbieten wollen mit Guide. Mhm. Brauche ich das oder kann ich das tatsächlich halt mit gar keinen Chinesischkenntnissen und ohne die Zeichen zu, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe damals in Japan, weil off the path, bin ich nicht mit dem Rail Pass rumgereist, sondern ich bin mit dem Auto rumgereist. Und dann war das halt wirklich immer so, die nächste Ausfahrt, das erste Zeichen sieht aus wie ein Haus, das zweite sieht aus wie sowas, da musste irgendwie runter, das war wahnsinnig kompliziert, wir haben es geschafft. Mhm. Aber es war nicht super easy, aber ich hätte es auch nicht anders gewollt. Kann ich das ohne Chinesischkenntnisse und ohne die Sprache zu lesen machen?
Ja. Okay. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil wirklich vieles ist auf Englisch, zum Beispiel auch im Zug, sind alle Ansagen auf Chinesisch und auf Englisch und zwar komplett und zuverlässig. Es ist vieles oder das Allermeiste ist tatsächlich ausgeschildert. Auch auf Englisch immer drunter. Und wenn man Google Maps hat, dann findet man auch sein Hotel zurück. Also das ist natürlich, daran sollte man denken, weil in so einem Straßen- und Gassengewimmel ist es dann gut, wenn man weiß, wie man wieder zurück zum Hotel kommt. Aber nein, also man kann es wirklich machen. Und ich weiß, wir haben es wirklich vor 8 Jahren, haben wir es auch geschafft. Da haben wir jetzt nicht so viele Stops gehabt, aber da sind wir auch auf eigene Faust wohin gefahren, haben am Bahnhof Tickets gekauft, spontan, und haben uns auch irgendwie durchgeschlagen. Und ich meine, es soll ja auch ein bisschen aufregend sein.
Ja.
Also man kommt klar. Wir haben auch Leute getroffen, die kein Chinesisch konnten und da trotzdem rumgereist sind. Ich kenne mehrere Leute, die auch da, keine Ahnung, Semester studiert haben und so weiter, kein Chinesisch konnten. Die haben das auch überlebt und haben auch wahnsinnig viel gesehen. Kann man machen.
Okay, sehr gut. Dann geht's weiter im Zug. 5 Stunden.
Genau.
In Richtung Süden. Ich habe es bisher geschafft, alle Orte nicht auszusprechen. Deswegen, wo sind wir dahin?
Der ist ganz einfach. Guilin.
Guilin, sagen wir hier, ja.
Guilin, genau. Guilin ist ganz toll. Da waren wir zum zweiten Mal tatsächlich. Da gibt's richtig viel zu sehen. Das ist eine ganz sympathische Stadt im Süden.
Die sieht auch extrem cool aus.
Ist total schön. Ist nicht so spektakulär mit Skyscrapern und so. Ist es eine ältere Geschichte.
Ich finde, sieht spektakulär natürlich aus.
Genau.
Ja.
Also es ist halt irgendwie ein bisschen älter, ein bisschen natürlicher. Da lohnt es auf jeden Fall hinzufahren. Wir waren zum zweiten Mal jetzt da, haben uns super gefreut, weil es da einfach eine wunderschöne Umgebung ist und es gibt viel zu sehen. Es hat eine ganz charmante Innenstadt, wo man einfach so ein bisschen zu Fuß sich auch wieder treiben lassen kann. Einkaufsstraße, dann stehen da 2 riesengroße, schicke Pagoden, Sun and Moon Pagodas, mitten auf so einem See, mitten im Zentrum, links und rechts irgendwelche Lokale. Also allein die Innenstadt ist schon mal sehr charmant und auch übersichtlich. Also gibt's ein paar Straßen und man hat das Gefühl, auch da findet man sich sehr, sehr schnell zurecht. Und wenn man dann auch noch ein Hotel mitten da drin hat, ist es wirklich zum Ankommen sehr, sehr angenehm. Der Bahnhof ist auch nicht so weit weg. Da gibt's auch wieder 2, aber sind beide nicht weit weg. Und dann kann man da erstmal sein, da kann man gut essen. Und das ist das südlichere China, man merkt das schon. Also ich finde, ein absoluter Geheimtipp. Und von da man merkt das schon, wenn man da anreist, sieht man überall diese lustigen Zuckerhutberge. Ganz, ganz viele Kegelberge. Karstkegel heißen die. Das war früher alles unter Wasser. Und das ist dann ausgespült worden. Und die Landschaft rund um Guilin ist eine der bekanntesten, beliebtesten Landschaften in China überhaupt. Das ist der Li River, der Li-Fluss. Mhm. Und ich glaube, da war auch schon jeder Chinese einmal in seinem Leben, mutmaße ich. Das ist einfach eine wunderhübsche, liebliche Landschaft mit diesen kleinen Bergen, dem Fluss, der Natur. Also wunderschön. Und da kann man halt relativ viel machen. Da kann man, was wir gemacht haben vor 6 Jahren, das machen, glaube ich, auch die meisten Leute. Man kann eine Flussfahrt buchen. Das muss man dann aber in seine gesamte Reiseplanung so ein bisschen mit einbeziehen. Man kann mit einem Boot den Fluss runterfahren bis in die nächstgrößere Stadt. Die heißt Yangshuo. Und da wird man dann rausgelassen. Das ist eine Altstadt, da ist auch ein bisschen was los. Und da kann man dann übernachten und dann die Reise fortsetzen, indem man dann die nächste Zugfahrt sozusagen ab da bucht. Das haben wir mal gemacht, das war ganz toll. Man fährt dann so 4 Stunden lang diesen Fluss entlang und schaut und fährt an einer Landschaft vorbei, die auch auf dem 20-Yuan-Schein abgebildet ist. Da sind dann alle ganz aufgeregt und machen natürlich ein Foto mit dem Originalgebirge und dem Schein davor. Das ist ganz, ganz lustig. Das ist so ein China-Klassik irgendwie. Das kann man wirklich empfehlen zu machen. Das ist sehr schön. Man kann auch eine organisierte Tour machen in diese ganz bekannten Reisterrassen. Eigentlich so der Klassiker der Reisterrasse heißt Longji Reisterrassen. Das liegt auch dort in der Nähe. Das haben wir damals auch mal organisiert gemacht, weil es da ein bisschen kompliziert ist, hinzukommen. Was wir aber dieses Mal gemacht haben, und das fand ich von allen 3 Aktionen eigentlich am schönsten, wir sind gewandert. Wir sind auf die Hälfte dieses Flusses gefahren, also so eine Stunde mit dem Taxi ungefähr. Der Ort heißt Xingping. Hört sich, finde ich, ganz, ganz süß an. Und Xingping liegt ungefähr auf Höhe dieses 20-Yuan-Schein-Berges. Deswegen ist es da erstmal ein bisschen voll. Aber von dort gibt es eine fantastische Komoot-Wanderung. Also Komoot gibt es in China nicht so viel. Die wandern auch nicht so viel. Und das war wirklich super toll. Wir sind 20 Kilometer einfach durch diese Berge am Fluss entlang, durch die Berge, wieder ein bisschen Fluss, dann mit einer Fähre übergesetzt, einfach mit Komoot gewandert und da war kein Mensch.
Also da war krass, das ist in dem Land was Besonderes, ne?
Ja, also nein, das stimmt nicht. Wir haben 4 Wanderer getroffen, die kamen aber auch aus Europa. Die müssen auch die Komoot-App gehabt haben, weil wir waren wirklich sonst wo. Da wäre ich auch niemals lang gegangen, wenn ich nicht gewusst hätte, wir finden schon wieder zurück. Aber das war so toll. Es gibt halt noch nicht so diese Wanderkultur. Und wir sind ganz alleine durch diese wunderbare Berg- und Flusslandschaft spaziert. 20 Kilometer, weil das kann man ja machen. Und das fand ich ganz besonders, weil da war man wirklich mal so ganz nah dran an der Natur.
Okay, ich hab gerade auch gesehen, dass Guilin der Ort ist, wo die, na, wie heißen sie nochmal, die Komoran,
die sieht man da tatsächlich.
Die Komoran-Fischer sind, ne?
Ja, mhm. Die sieht man da und ich sag mal, wenn man ein Foto mit so einem möchte und dann ein paar Yuan springen lässt, kann man auch ein Foto mit einem Fischer machen. Man kann
das ist ähnlich wie in Myanmar am Inlay-See, wo die halt eben dann posieren für einen, für eine kleine Spende. Ne?
Genau, aber man sieht die auch so tatsächlich da rumspringen. Also das ist tatsächlich, das ist so ein Lijiang, also Li River Classic, ist so ein Fischer mit so 2 Kormoranen links und rechts sitzen und so, ja, das sieht man da.
Ja. Aber ich meine, also von den Bildern her, was ich hier so nebenbei bei Google so sehe, das ist schon dieser Li River, das sieht schon echt gigantisch schön aus.
Sehr, sehr schön. Der ist gar nicht so groß, aber er ist ganz bekannt. Es ist so eine dieser chinesischen Landschaften. Das wird auch ganz, ganz viel gemalt. Es ist ein ganz klassisches Motiv in der chinesischen Malerei, ist dieser Li River. Okay. Also wirklich wunderschön und in China auch eines meiner Highlights tatsächlich.
Ja. Okay, und dann geht's weiter nach Shenzhen?
Mhm, Shenzhen.
Shenzhen, okay. Mhm, und deshalb habe ich versucht, die ganzen Orte nicht auszusprechen.
Den macht jeder falsch.
Shenzhen. Und das ist ja die Mega-Metropole. Ne? Ich meine, dieses ganze, diese ganze Area da, ne? Du hast ja dann wahrscheinlich auch so Guangzhou, wie heißt die, wie
das ausgesprochen wird? Ja, das ist auch nicht allzu weit.
Das ist ja alles, das so wie das Ruhrgebiet quasi eins zu eins ist, ne? Also das sind ja verschiedene Orte, aber und da ist ja, da wird ja alles produziert. Alles, was wir hier in Deutschland konsumieren, wird in diesem Radius von dort in irgendeiner Art und Weise produziert.
Richtig. Und das merkt man auch. Das ist krass. Also das ist Perlflussdelta. Wir waren auch schon mal in Guangzhou. Das fand ich jetzt besser als in Shenzhen. Besser klingt so doof. Aber Shenzhen ist wirklich einfach, da kann man mal hin. Das ist dann wieder der krasse Gegensatz. Das war ja vor 40 Jahren, war das ein Fischerdorf. Jetzt sind da 17 Millionen Menschen wohnen da. Und das ist so Kommerz, Trading, Trading, Trading. Also wir sind da, man kennt vielleicht auch so eine Reportage über so einen Tech-Markt, also so ein riesengroßes Gebäude, wo nur Elektroteile verkauft werden. Da gibt's dann eine ganze Etage nur mit irgendwelchen Mikrochips, eine ganze Etage nur mit Ladegeräten oder irgendwelchen komischen Kabeln, eine Etage mit, weiß der Geier, was das alles war, riesig, gigantische, ja, Malls kann man fast sagen, aber ohne dass sie schön wären, einfach so riesen Gebäude mit vielen Etagen, da kann man dann auch rein, wo dann einfach nur verkauft wird. Also das hat uns total erschlagen. Wir hatten eigentlich kurz in Erwägung gezogen, eine Handyhülle zu kaufen und waren dann in so einem Riesending drin. Und dann sind da viele, viele, viele kleine Läden, die haben dann so 8 Quadratmeter. Und in jedem 8 Quadratmeter Shop sind gefühlt 1 Million Handyhüllen. Und wir sind ja so 10 Minuten rumgelaufen. Wir haben keine Handyhülle gekauft. Das ist einfach.
Weil es zu viel ist.
Es ist wirklich maximal erschlagend. Dann ist Shenzhen auch eine total junge Stadt. Es ist super quirlig, super laut, super wuselig. Mit ganz viel lauter Musik aus jedem einzelnen Shop plärrte irgendeine andere Musik. Also, boah, kann man sich mal angeguckt haben, ist aber tatsächlich nichts, wo ich das länger ausgehalten habe. Wir waren da ein bisschen woanders noch unterwegs.
Hört sich so an wie eine überdimensionale Shibuya Crossing Area.
Nee, viel schlimmer.
Okay.
Ja, Shibuya ist toll. Das ist wirklich einfach nur krass. Und das ist einfach so dieser totale Konsum. Also gar nicht, dass die das alles konsumieren, sondern das ist, da weißt du, von hier ist Alibaba und Temu und du bist da mittendrin. Mhm. Also einfach, ich bin jetzt auch nicht so ein Konsumfan, aber uns hat's total gestresst. Also es lag auf dem Weg, es war okay. Das kann man sich mal angucken. Die haben mega coole Wolkenkratzer. Die haben auch 2, 3 schöne Parks mitten in der Stadt. Parks können die da ja auch wirklich unheimlich gut, wo man dann erstmal sich auf eine Bank setzt und dann jetzt einen Kaffee und ein bisschen chillen. Das ist toll. Aber wirklich dieses, wenn man sich diesen krassen Trading Spirit da mal geben will, ist das auf jeden Fall lohnenswert. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, auch da kann man sich viel angucken. Weil es ist halt, die Stadt ist ganz jung. Die haben keine Sehenswürdigkeiten. Auch nicht. Also die haben auch keinen schicken alten Tempel oder was weiß ich was. Wir haben nichts gefunden. Wir haben 2 komische in die Jahre gekommene Amusement Parks gefunden. Da sind wir aber nicht rein. Das sah von draußen schon so ein bisschen komisch aus. Was die gemacht haben, die haben eine wunderschöne, riesengroße neue Uferpromenade. Da ist auch nicht viel los. Da kann man wunderschön lang gehen, hat das Wasser, hat die Ruhe. Das fand ich jetzt als Kontrast zu diesem Trubel in der Shenzhener Innenstadt dann tatsächlich ganz angenehm.
Ja, aber ich meine, also ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ich ja auch immer mal wieder das eine oder andere produziert habe und vieles auch eben aus China kommt, aus der Gegend, zumindest habe ich das mal so mir vorgestellt, dass es so ein, man sagt ja von den USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, irgendwie stelle ich mir die Gegend da irgendwie als die Region der unbegrenzten Möglichkeiten vor, weil du da einfach alles bekommst und machen kannst.
Ja.
Und das Krasse ist, das ist ja direkt vor oder hinter, je nachdem, Blickwinkel, Hongkong und Macau. Und ich bin ja schon in Hongkong gewesen, weil Hongkong, es wird ja auch so krass unterschätzt, weil es ja auch, dass diese Mega-Metropole irgendwie angesehen wird, die relativ viel Natur drumherum hat und relativ schön ist und ja eigentlich nur ein Steinwurf davon entfernt, diese krasse Region mit Shenzhen und wie heißt der andere Ort?
Guangzhou ist ein Stündchen weg, aber es ist alles Perlfluss Delta,
ja. Ja, genau. Und das ist mir gar nicht bewusst gewesen, was dahinter alles hängt.
Ja, es ist krass. Also es ist wirklich, habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, das gibt es so in der Form auch tatsächlich nirgendwo.
Ja, okay. Und aber euer Ziel war, und da ging auch, glaube ich, euer Rückflug von zurück, Macau. Macau, alte, ehemalige portugiesische Kolonie.
Genau. Also da ging nicht unser Rückflug zurück, der ging tatsächlich von Hongkong. Okay. Aber da kommt man dann von Macau nach Hongkong, kommt man ganz einfach.
Mit der Schnellfähre, ne?
Ja, wir sind hin tatsächlich von Shenzhen mit der Fähre und zurück über diese gigantische Brücke, diese 50 Kilometer lange durch das Meer gebaute Brücke von Macau mit dem Bus direkt zum Hongkonger Flughafen. Das fand ich ziemlich cool. Ja, wir wollten tatsächlich mal nach Macau, hatten so diese James-Bond-Erinnerungen noch so von Casino Royale. Da ist irgendwie auch was mit Macau und diese Spielcasinos und gleichzeitig dieses portugiesische. Also wenn man das so ein bisschen googelt, das sieht cool aus. Und wieder aus dem Bereich, wenn man mal in der Nähe ist, kann man da ja mal hin. Haben wir gesagt, fahren wir noch für 2 Tage nach Macau und gucken uns das mal an. Und das war echt interessant. Also das war insofern interessant. Wir hatten in Shenzhen ein Bootsticket gekauft. Das haben wir schon einen Tag vorher vor Abreise gemacht. Ich glaube, das war auch ganz gut, weil diese Boote sind extrem gut gebucht, weil sehr, sehr, sehr viele Mainland-Chinesen nach Macau fahren, des Glücksspiels wegen. Das ist nämlich in Mainland verboten.
Genau, das ist völlig crazy. Mhm. Diese ganzen Casinos, die da stehen, in was für einer Dimension. Ja. Und vor allem, wie viel Leute nicht nur da drin sitzen, in diesen dunklen, also in den hellen, fensterlosen Räumen, sondern wie viel die da ausgeben.
Weißt du, kleine Frage mal in die Runde, im Vergleich zu Las Vegas?
Also, genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es so krass viel mehr ist. Also so viel mehr, also nicht so ein doppelt so viel oder so, sondern halt irgendwie sieben, so viel, sieben, viel, ja. So richtig also viel mehr.
Wird in Macau tatsächlich verspielt im Vergleich zu Las Vegas. Ich war jetzt noch nie in Las Vegas, aber wir sind natürlich dann auch mal in ein Casino rein. Man muss wissen, noch so ein kleiner Lifehack, wenn man von Shenzhen fährt, es gibt Fähren in zwei Richtungen. Es gibt einmal, das heißt Macau Taipa. Das ist so eine kleine vorgelagerte Insel. Ich glaube, die besteht nur aus Casinos. Da sind wir nicht hingefahren, sondern wir sind nach Macau gefahren. Das ist auch das, was diese portugiesische Altstadt hat und aber auch genug Casinos. Also
da ist ja auch diese Kirche, ne? Diese Kirche, diese eigentlich nur
dieses die, Tor, die Wand. Genau, ne? Genau, dieses Tor, was man auch kennt, das heißt Ruínas de São Paulo. Genau, das ist das, was man vielleicht so kennt. Das ist aber tatsächlich nur eine Fassade, die noch steht, mit einer Treppe davor, wo auch durchaus sehr viele Menschen waren. Es ist nämlich so, was ich auch nicht wusste vorher, Macau hat die dichteste Bevölkerung, die größte Bevölkerungsdichte auf der Welt. Das ist flächenmäßig nur so groß, ich glaube, wie Düsseldorf. Nee, viel kleiner, Unsinn. Viel kleiner, hat aber an sich auch nur so 700.000 Einwohner. Aber das auf kleinem Raum und vor allem ist es natürlich übervölkert von Abertausenden Tagesgästen oder auch Zweitagesgästen, die dann da eben auch noch rumspringen. Also Macau war schon recht voll.
Ja. So habe ich es auch in Erinnerung gehabt.
Genau. Und die laufen halt, also oder man läuft dann tatsächlich einerseits durch diese portugiesische Altstadt. Das ist total toll. Was so ein bisschen lustig ist, es sieht eben wirklich aus wie in Portugal. Es ist ganz, ganz viel gekachelt. Es ist bunt gestrichen. Es ist diese alte portugiesische Architektur. Alle Ausschilderungen sind auf Portugiesisch und auf Kantonesisch. Und diese Kombination, man guckt auf ein Schild und denkt, das ist jetzt beides komisch. Ist irgendwie, also wir fanden es ganz lustig und es ist halt wirklich hübsch. Man kann sich da gut treiben lassen. Es gibt auch 2 schöne Tempel dort. Es gibt einen Berg in Macau, einen kleinen Stadtberg mit einem Leuchtturm obendrauf. Es ist ja schließlich ein Hafen auch. Da sind wir dann hochgestiegen, weil das ein bisschen anstrengend ist, da hochzusteigen. War es denn da auch nicht ganz so voll, weil die meisten Leute dann doch letztlich wegen dieser Ruinas kommen und vor allem wegen der Spielcasinos.
Ja.
Also das lohnt, wenn man da ist und jetzt mal einen Moment der Ruhe möchte. Man kann da wirklich schön rumlaufen und sich treiben lassen. Ja,
aber ich erinnere mich, also da kreisen ja wirklich viele nur, ne, Tagesgäste oder Zweitagesgäste und die geben da Geld aus. Also das ist das ist auch relativ teuer, ne?
Also wir haben ja nicht gespielt. Ich habe nur gesehen, wie dort vergleichsweise junge Menschen Stapel von 100 Yuan-Scheinen, das ist jetzt die größte Scheineinheit, also Geldscheineinheit, stapelweise dort über den Tisch geschoben haben, teil das durch 7. Es war krass. Also was da an Geld gegangen ist. Einfach nur, wir sind da nur ein bisschen rumgelaufen. Man kann da einfach so reingehen tatsächlich, wenn man 18 Jahre alt ist. Man muss da nicht mal mehr sonderlich schick gekleidet sein. Und wir waren nur in diesem ganz bekannten Hotel Lispor. Das ist eigentlich das, wenn man Macau googelt, so ein Gebäude, das sieht aus wie so eine ganz große Blüte. Also allein von der Architektur her völlig abgefahren. Und da ist über mehrere Etagen das Spielcasino untergebracht. Und da kann man dann auch zwischen den Automaten und zwischen den Spieltischen und so rumlaufen. Man kann zugucken, wie die Leute da ihr Geld verballern. Also das ist wirklich Wahnsinn. Hab ich noch nie gesehen. Ich war noch nie vorher in einem Spielcasino. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen krasser, wie die da unterwegs waren.
Also mein einziges Casino, in dem ich je war, ist auch das Venetian in Macau, wo die halt eben diese Kanäle auch haben und da mit der Gondel durchfahren. Und das ist völlig bekloppt. Ich glaube, ich war 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, also 10 Minuten bist du gerade erst durch die Eingangstür durchgelaufen, so groß ist das. Aber rein, raus, ich fand das total schrecklich.
Ja, und wir waren auch dann drin.
Ja, okay. Aber eine unglaubliche Reise, also die ihr da erlebt. Und das ist jetzt, wir sprechen jetzt von 3 Wochen, ne?
Ja, 2,5 Wochen.
2,5 Wochen, ja.
Ja. Ich glaube, 18 Tage oder so waren wir, weil wir eben am Ende noch Macau mit drin hatten und dann zurück von Hongkong geflogen sind. Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Hongkong habt ihr euch diesmal nicht angeschaut.
Genau.
Ihr wart aber schon mal dort.
Ja, wir waren 2-mal schon in Hongkong letztes Jahr und auf der allerersten Reise, als wir eben durch Zufall über Hongkong nach Taiwan geraten sind, da waren wir eben zunächst in Hongkong auch ein paar Tage und waren natürlich auch sehr begeistert. Hongkong ist immer ein guter Startpunkt für eine Reise, weil man da gut hinkommt. Also von Deutschland aus kann man einfach sehr gut nach Hongkong fliegen.
Ja, Cathay fliegt direkt oder halt eben über Umwege kann man da auch ganz gut und günstig hinkommen. Und ich finde halt, es ist auch eine Stadt, das ist halt, da war ich halt eben auch schon, die lohnt sich. Also ich fand das irgendwie schon ganz cool.
Ja, voll. Und zum Ankommen ist es vielleicht auch ganz gut. Das ist dann so ein bisschen China Light. Da kriegt man schon so ein gutes Gefühl, aber es ist noch ein bisschen internationaler und ein bisschen weniger Kontrolle und ein bisschen mehr Englisch und so. Man kann da ja unkompliziert über die Grenze. Also man kann ja wirklich, wenn man mit dem Zug fährt, wenn man von Hongkong aus mit dem Zug fährt, muss man auch ein bisschen Zeit einplanen, aber dann kann man in Hongkong in den Zug steigen und der fährt dann nach Mainland. Also auch völlig unproblematisch.
Ja, ich erinnere mich nur noch an diese wahnsinnig kleinen, teuren Hotelzimmer in Hongkong.
Ja, das stimmt. Wobei, es gibt ein YMCA. Und das geht. Weil wir haben tatsächlich, also das allererste Mal, vielleicht hast du das in Hongkong gesehen, als wir da waren, auch noch mit 3 Kindern im Schlepp, haben wir in diesem, das ist so ein Mansion, nannte sich das. Das ist ein wahnsinnig bekanntes Gebäude. Da ist unten ein riesengroßer indischer, pakistanischer Markt drin. Super bekannt, gibt's auch Dokus drüber. Und darüber gibt es 1 Million Mini-Hotels mit Miniaturzimmern. Und wir hatten ja überhaupt gar keinen Plan von Asien, von Hongkong, von überhaupt und haben gedacht, ach, das ist ja gar nicht so teuer, haben das gebucht. Das ging ja gar nicht. Also da haben wir dann auch nicht übernachtet. Es war einfach, es ging nicht. Es war zu klein, wir waren zu viele, es war schrecklich.
Ja.
Und dann sind wir ins YMCA umgezogen damals. Das ist auch da im Prinzip um die Ecke. So ein kleiner Geheimtipp, es ist nicht ganz so teuer und hat echt gute Zimmer.
Okay, good to know for the next time. Also meine letzte Reise ist schon...
Also wir waren dann 2-mal tatsächlich da schon und haben immer gedacht, oh, die Lage und alles in Kombination mit dem Preis. Hongkong ist halt im Vergleich zu Mainland China ist Hongkong sowieso ja teuer, aber das YMCA muss ich jetzt einfach mal so sagen. recht gut.
Ist ja natürlich halt einfach geschuldet, weil die nicht mehr Platz haben. Ne? Die platzen aus allen Nähten und dann bestimmt die Nachfrage halt auch entsprechend den Preis. Und das ist halt völlig, völlig verrückt.
Ja.
Ja. Aber Susanne, super cool. Vielen Dank, dass du uns diese Reise näher gebracht hast. Also auf jeden Fall, die macht wirklich Lust auf China. Keine Ahnung, was jetzt die Hörer so denken, aber ich habe ja schon irgendwie so ein bisschen eine Vorstellung gehabt von China und ich glaube, die wurde heute nicht bestätigt. Im Gegenteil. Es macht auf jeden Fall Lust. Und ja, wer weiß, vielleicht ist die nächste Reise dann. Ich bin ja immer schon ein paar Jahre im Voraus mit dem Plan, dann 2027 nach China.
Ja, also was ist, ich meine, ich habe jetzt eine Reise vorgestellt, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben in den letzten Jahren auch noch alle möglichen anderen Reisen gemacht. Letztlich kann man, wenn man dieses Konzept mit dem Zug durch China für sich sagt, okay, will ich machen, kann man auch jede andere Reiseroute sich selber zusammenstellen, weil es funktioniert ja überall gleich. Ja. Also ich kann eigentlich alles empfehlen.
Würdest du eigentlich im Auto da durchzureisen?
Kannst du gar nicht. Du darfst es nicht. Also es ist nicht so wie in Japan, wo man sich seine
Bestätigung übersetzen für seinen muss. Ne?
Genau. Nein, man darf in China nicht, wenn man nicht einen chinesischen Führerschein hat, den man auch nur hat, wenn man da registriert ist als Bewohner, kann man gar nicht. Also darf man gar nicht und die Entfernungen sind doch einfach viel zu...
Ja,
viel
ja.
Zu, nee.
Okay, also Roadtrip China, das streichen wir. Also Interrail.
Interrail, wärmste Empfehlung. Unsere Route für nächstes Jahr steht schon.
Ja, sehr cool. Aber es hört sich aber auch extrem cool an und es hört sich auch relativ entspannt an, statt jetzt überall, weil das Land würde es ja auch hergeben, zu fliegen. Ne? Also es gibt ja auch wirklich überall Flughäfen und so weiter, aber man sieht ja, das Ganze dazwischen halt eben nicht, diese ganzen kleinen Orte, die du gerade vorgestellt hast.
Es ist ja auch umweltfreundlicher. Was wir einmal wirklich gemacht haben, wir sind einmal im Süden in Yunnan gewesen, da schon Richtung Tibet und so weiter. Und da hätte man, und wir wollten nach Peking. Und da hätte man mit dem Zug nicht durchfahren können, weil da einfach ein fettes, riesengroßes Gebirge ist. Da hätte man wirklich außenrum ewig weit fahren müssen. Da haben wir einen Inlandsflug gemacht. Aber ansonsten kann man wirklich die Strecken alle relativ komfortabel und relativ schnell mit dem Zug fahren. Und wenn man mal zwischendurch einen Reisetag hat, wo man dann eben mal 8 Stunden im Zug sitzt, ja, hey, das tut auch manchmal ganz gut.
Ja, ja, okay, ja. Sehr cool. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, dass du das mit uns geteilt hast. Und liebe Grüße nach Düsseldorf und alles, alles Gute für die nächste China-Reise.
Ja, danke schön und viel Spaß, wenn du selber fährst.
Ja, danke. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.